Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Das ist schon was Besonderes für mich, hier zu sein. Danke sehr für die, die so mutig sind, so einen alten Mann noch einmal einzuladen. Freue mich aber sehr darüber. Über Grundsätze wollen wir nachdenken miteinander. Wie ist das? Haben wir Grundsätze? Fängt es vielleicht bei den Festen der Gemeinde schon an? Sie haben immer ihren Platz, wo sie sitzen. Und hoffentlich setzt sich da niemand anders hin. Wie ist das in unserem Tagesablauf? Haben wir Grundsätze? Ich denke an einen Bruder, der gesagt hat, wenn ich aufgestanden bin, ich brauche erst einen Kaffee, sonst kann ich meine Bibel nicht lesen. Jahrelang, ich habe einen Grundsatz. Welchen Grundsatz hast du? Denken wir überhaupt noch darüber nach, über Dinge, die bei uns sich täglich abspielen, ablaufen? Welche Grundsätze? Ein Grundsatz ist, wenn jemand sein Handeln und Verhalten ausführt, zugrunde legt in seinem Leben. Aber genau das hat Jesus getan. Und das möchte ich gerne mit euch ein wenig betrachten. Ich lese dazu aus dem Matthäusevangelium Kapitel 9, die Verse 35 bis 38. Und ich bitte euch, vor dem Wort Gottes zu erheben. Und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und darum beten wir, Herr, dass wir auf dein Wort hören, es verstehen und dir gehorsam sind. Amen. Ihr nehmt wieder Platz. Jesus und sein Grundsatzprogramm. Wenn wir die vier Evangelien lesen, dann hat das immer seine Gleichheit. Das können wir immer sehen. Unser Herr war unterwegs. Unser Herr hat das, was für ihn wesentlich war, ein Leben lang durchgeführt. Er hat einen Grundsatz gehabt. Das war kein Gesetz, an das er sich krampfhaft gehalten hat. Das war eine ganz Normalität. Ihr Lieben, was ist Normalität für uns in unserem Leben? Die Verkündigung des Wortes Gottes ist im Grunde die Ausrichtung des Wortes auf den Einzelnen. Was höre ich, wenn ich Gottes Wort lese? Was höre ich, wenn ich im Gottesdienst bin und Gottes Wort höre? Wie ist das? Ist es die Ausrichtung Gottes an mich ganz persönlich? Und das ist doch so wesentlich, dass dieses Wort leibhaftig Gestalt gewinnt in uns. Und bei Jesus sind das vier einfache Schritte. Wir haben sie im Vers 35 gelesen. Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer. Wie ist das? Wie geht es bei uns? Jesus hat nicht gewartet, bis die Menschen kamen. Jesus ging zu ihnen hin, an die Märkte, in die Dörfer, da, wo sich Menschen ansammeln, in die Synagogen natürlich, um dieses Wort weiterzugeben. Ich erinnere mich, ich hatte eine Evangelisation und wir waren vorher zusammen im kleinen Gebetskreis und jemand hat den Mut gehabt zu beten: Lieber Herr, wenn die Leute im Dorf jetzt die Glocken hören, dann lass sie kommen. Die haben die Glocken gehört, aber gekommen sind sie nicht. Wir brauchen das Prinzip hinzugehen, da wo Menschen sind. Und wir haben das mehr und mehr verloren. Ich erinnere mich zurück, es vor Jahrzehnten gab es in den Gemeinden noch Besuchsdienste. Bestimmte Gruppen, die wirklich auch Leute besucht haben. Wie machen wir das? Wie ist das? Jesus geht in alle Städte und Dörfer. Er geht dahin, wo die Menschen sind. Er geht dahin, wo er sie erreichen kann. Er ist nicht da und sagt: Na Mensch, hoffentlich kommt mal wieder jemand. Wie ist das mit den Fußkrankheiten der Christen? Ich erinnere mich, ich war bei einer Familie im dritten Stock vor Jahren und wir haben eine Planung miteinander gemacht und er greift an die Heizung. Die Heizung war kalt und dann geht er ans Telefon und da sagt die Frau zu mir: Du sollst nicht glauben, der ruft jetzt den an, der genau ein Stock unter ihm wohnt. Alles nur noch digital. Wie ist das mit den Fußkrankheiten der Christen? Ich habe das anders erlebt. Wir waren in einer Freizeit in der Schweiz und da auf der ängstlichen Alp. Wunderschönes Gebiet. Und da war eine Dame dabei mit 84 Jahren. Und die war oben, als wir oben mit der Gondel ankamen, hat sie sich hingesetzt, sagt: Geht alle weg, lasst mich ganz allein. Und als wir abends wieder zurück waren und über den Tag gesprochen haben, hat sie gesagt: Ich war jetzt für mich am höchsten Berg, wunderschön. Jetzt kann ich nicht mehr kommen und sagen, ich kann nicht zu meiner Nachbarin gehen, weil sie im dritten Stock wohnt. Und das hat sie gemacht. Ihr Lieben, ich denke, eine Not unserer Zeit ist, dass wir nicht mehr den persönlichen Kontakt zueinander haben. Man könnte sagen, ich habe ihm jetzt 3 WhatsApp geschrieben, er hat nicht reagiert, also jetzt ist genug, mehr muss ich nicht machen. Nein, wie ist das mit den Fußkrankheiten? Gehen wir noch hin? Wenn ich denke an so viele einsame Menschen. Meine Frau und ich haben jahrelang Weihnachtsfreizeiten gehalten. Und jetzt sagte mir eine ältere Frau: Stellen Sie sich vor, mein Sohn verdient mehr als 10.000 Euro im Monat. Aber er muss an Heiligabend mit seiner Frau nach Thailand fliegen, weil der Flug billiger ist. Und mich lassen sie allein zurück oder sie haben noch nicht einmal Zeit, miteinander zu sein für diesen doch im Grunde wesentlichen Tag. Wie viele Leute leiden darunter, dass sie jahrelang allein sind? Nicht, wie es in einem Lied heißt: Kein Schwein ruft mich mehr an. Niemand kommt und fragt, wie geht's? Wie sind wir bereit? Lieben Freunde, es ist einfach wesentlich, dass wir bereit sind, hinzugehen. Ich möchte noch ein Beispiel sagen, weil mir dieser Punkt so entscheidend wichtig ist. Ich war in einer Gemeinde, Zizishausen, kennt kein Mensch in Deutschland, Schwabenland. Und da war ich und habe eine Woche gehabt. Und da kamen an den ersten Tagen so 80 Leute. Und es ging dann ein bisschen mehr und dann waren sie der Meinung, sie geben mir noch einmal eine Chance, um das besser zu machen, ein Jahr später. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne, aber ich würde euch bitten, besucht die Leute in der Gemeinde, im ganzen Ort, und da wollen wir sehen, was ist. Das war ihr Anliegen auch gewesen. Und als wir im zweiten Jahr diese Woche begonnen haben, waren 160 Leute da. Wo man gemerkt hat, aufgrund dessen, dass sie Interesse hatten an den Dorfbewohnern, haben sie sie eingeladen, sind gekommen. Die Fußkrankheiten der Christen. Was tun wir? Wir staunen alle über Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Millionenauflage. Was hat der Mann gemacht? Warum sind seine Botschaften so besonders gewesen und gelten noch bis heute? Der hat unendlich viele Besuche gemacht und ist damals zu den Kumpels gegangen. Und wenn er kam, hat er wie oft erlebt, dass die im Grunde gesagt haben, ach, der Pastor, und machten die Tür zu. Und er hatte Fuß reingestellt, als die Tür nicht zuging. Und hat eben über dieses mit den Leuten zu sprechen und zu ringen unendlich viel erlebt. Und deswegen sind seine Predigten von 1966 heute noch von Bedeutung. Jesus geht. Wie ist das? Gehen wir als Gemeinde und sprechen mit Leuten, weil sie uns wichtig sind. Nicht, dass wir ein paar Plätze mehr belegen. Sie sind uns wichtig. Sie sind uns wichtig für Zeit und Ewigkeit. Jesus geht. Lasst uns überlegen. Ich meine, noch einmal, wir sind nicht Jesus. Aber einen oder zwei, der uns wichtig ist, den sollten wir doch schon intensiv besuchen und begleiten. Das wird sicher was verändern, besonders auch bei mir. Das Zweite, Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte sie in ihren Synagogen. Der Herr Jesus lehrt. Er ist nicht in die Welt gekommen, er ist nicht gekommen, um nur zu den Menschen zu gehen, sondern er lehrt sie. Und das hat natürlich einen Grund. Wenn ich zu Jesus rufe, muss ich doch auch wissen, warum. Warum soll ich Jesus nachfolgen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich komme auch allein zurecht, wie auch immer. Nein, Jesus lehrt. Und warum macht er das? Einmal, weil er seinen Vater kannte, weil er Gottes Wort kannte, was darin steht, und eben auch, weil er die Not der Menschen kennt, die ohne Gott leben. Und das ist einfach diese Herausforderung. Und was geschieht, indem, dass er lehrt, lehrt er mit Vollmacht. Matthäus 7, 29 heißt es, er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das war nach seiner Bergpredigt. Er redete mit Vollmacht. Und das kann ich natürlich nur tun. A, wenn ich den Vater kenne, wenn ich zutiefst und innig mit ihm verbunden bin und wenn ich gleichzeitig aber auch die Not der Menschen kenne. Das bewegt mich, Ihnen zu sagen, was Sie gewinnen mit Jesus und was Sie verlieren ohne ihn. Wenn wir reden wollen, noch einmal, dann müssen wir zuerst zuhören können. Dann ist eben wichtig, dass ich weiß, was Gott in seinem Wort mir sagt. Dann kann ich im Grunde auch die Grundlage des Glaubens weitergeben. Und es wird wesentlich sein, dass ich das kann. Wenn ich früher unterwegs war und mich verabschiedet habe von meiner Frau, dann hat sie nicht gesagt, hast dich gut vorbereitet, hast du alles im Griff. Sie hat gesagt, hast du die Menschen lieb, zu denen du gehst. Und Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, sagt genau das Gleiche. Wenn du die Menschen nicht liebst, kannst du sie auch nicht erreichen. Das ist ein wesentlicher Schritt. Ein Mann, glaube ich, hat unser Leben sehr geprägt. Meine Frau, mich, Daniel und unsere Tochter. Das war Professor Herbert Janssen. Mit ihm hatten wir Freizeiten und wir haben bei diesem Mann das gesehen, was wir selten sehen, wie er Glauben und Leben in sich verkörpert hat. Und das hat unser Leben, also mein Leben, besonders geprägt. Und ich glaube, bei Daniel war es ähnlich. Noch einmal, wichtig ist, dass wir die Konzentration haben auf Wort Gottes und Gebet. Und dann die Expansion, dass wir hinausgehen und dieses Evangelium verkündigen. Warum? Weil Menschen darauf warten. Weil Menschen leer sind ohne diesen Herrn. Deswegen die Frage, wo sind heute die Lehrer im Herolden, die Lehrer im Rufen? Da muss ich nicht gelernt sein. Da muss ich weder Theologieausbildung noch Bibelschule haben. Da muss ich den Herrn kennen und sein Wort und sagen, ja, in deinem Namen gehe ich hin. Also was Jesus macht, bevor er Menschen zum Glauben ruft, lehrt er sie, was Gottes Wort sagt. Und deswegen ist es so wesentlich, dass wir uns treffen, zusammenkommen, uns austauschen, nachfragen können. Verstehe ich nicht, kannst mir erklären? Ja, natürlich, mache ich gerne. Wie auch immer, dass wir uns gegenseitig helfen. Wir haben in der Vergangenheit der letzten Jahrhunderte große Evangelisten gehabt. Finney, Wesley, Moody, Whitfield und viele andere mehr. Bevor sie Menschen gerufen haben, haben sie sie gelehrt. Das kann man in ihren Predigten nachsehen. Natürlich, sie müssen doch wissen, wem sie nachfolgen sollen. Es kann nicht sein, wie ein mutiger Schüler an die Tafel schreibt, Jesus ist die Antwort. Und andere schreibt drunter, und was ist die Frage? Wir beantworten Fragen, die nie gestellt werden. Nein, Jesus ist natürlich die Antwort, aber bitte auf die Frage, die uns auch gestellt werden. Der andere Satz ist genauso daneben, wie er richtig ist. Wenn ich sage, komm zu Jesus und es ist alles gut. Und der andere sagt, bitte sag mir mal, wer ist Jesus und warum soll ich? Wir merken etwas davon, wie wesentlich es Jesus ist, eine Grundlage zu legen, dass Menschen danach fragen. Aber was dann Jesus gemacht hat, das war das Dritte, er ruft auch. Dann heißt es hier, er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium. Da steht das Wort für Herolden, für Rufen. Jesus ruft, natürlich. Er hat die Grundlage gelegt. Du kannst Jesus folgen. Es gibt Sinn, das zu machen. Nein, es ist entscheidend, Jesus nachzufolgen. Er ruft eben nicht in ein Nichts, sondern er ruft in eine vergebende, frohe, befreiende Botschaft. Er ruft in das ewige Reich Gottes. Schaut, Jesus ist es so wichtig, nicht nur, dass du ein gutes, ethisch, moralisch, reines Leben führst. Jesus ist wichtig, wo du die Ewigkeit verbringst. Zu sagen, es war ein guter Mensch, ist ein bisschen zu wenig. Jesus ruft in seine Nachfolge, damit niemand verloren geht. Und auch hier hat er nicht nur eine Botschaft, sondern hier hat er ein Leben. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe deine Schuld getragen. Ich habe alles bezahlt. Die letzten Predigten, die letzten beiden haben das sehr eindrücklich deutlich gemacht. Alles ist geschehen für dich. Nichts mehr ist zu tun. Aber nimm es an. Und so bleibt natürlich auch die Frage, hast du Jesus angenommen? Ist er dein Herr? Darf er dein Leben bestimmen? Darfst du entdecken, was er aus deinem Leben macht? Schaut, am Anfang, Matthäus 3, Vers 2, spricht Jesus, tut Buße, denn das Reich oder die Königschaft ist nahe herbeigekommen. Also, wir predigen das Evangelium vom Reich. Wir predigen das Evangelium vom Königreich Gottes. Du wirst alles verlieren, wenn Jesus nicht dein Herr wird. Da kannst du haben, was du willst. Da kannst du machen, was du willst. Er ruft dich in die Nachfolge. Umkehr zum Vater, das ist das Thema. Und deswegen hat das Jesus auch so klar verdeutlicht, wie er nichts tun kann ohne der Vater, wie er sagen kann, ich und der Vater sind eins. Und so möchte Jesus mit dir verbunden sein. Ich und der Karl oder Emil oder wie auch immer, wir sind eins. Das ist nicht nur ein bisschen frommes Nachfolgen, sondern das ist integriertes Leben meines Herrn. Ich lebe, aber nun nicht ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir, nicht neben mir, nicht vor mir, in mir. Und das ist eben das Entscheidende. Darf Jesus in uns leben? Das ist eben das Ziel des Rufes, eben Vergebung, Gemeinschaft und dann, wenn es der Herr führt, auch ein Zeuge zu sein für ihn in dieser Welt. Und wer das nicht lebt und erlebt, der sollte sich wirklich um seine Ewigkeit Gedanken machen. Heute noch nicht, aber morgen oder übermorgen, wie auch immer. Wir merken Jesu Grundsatzprogramm. Er geht, er lehrt, er ruft und das Letzte, was er sagt, er heilte alle Krankheit und alle Gebrechen. Das ist ein Auftrag mit an die Gemeinde Jesu. In Jakobus 5 am Ende wird es ziemlich deutlich. Aber es geht im Grunde nicht nur um das Heilen, es geht auch um das Helfen. Die Gemeinde Jesu ist immer unterwegs, um Menschen zu helfen. Und das erleben wir ja an vielen Stellen. In unserer Gemeinde sind viele Freunde und Geschwister aus der Ukraine. Und ich war erstaunt, was unsere Gemeinde auf die Beine gestellt hat, den Leuten in der Ukraine zu helfen und es auch immer noch tun. Ja, wir sind, ich möchte es anders sagen, als Gemeinde haben wir immer unsere eigene Diakoniestation. Wir sind da, um zu helfen. Und wo es der Herr schenkt, auch zu heilen. Auch das ist heute noch möglich. Denn es ist klar, wer nur lehrt und ruft, der verkürzt das Evangelium. Und wer nur hilft, der will entschieden zu wenig. Beides gehört zusammen. Ich danke für Menschen, denen ich beides verdanke, auch sehr persönlich beides verdanke. In unserem Liebe und Reis Überschrift haben wir zum Beispiel auch das Wort: keine Gabe ohne Lebensmittel, ohne Hinweis auf die Lebensmitte. Und das ist unsere Aufgabe in Gambia. Natürlich wollen wir den Geschwistern helfen, dass die Arbeit weitergeht. Aber wir wollen auch, dass die Lebensmitte hineinkommt, nämlich Jesus. Oder das andere Wort, das ich jetzt vielleicht fast vor 50 Jahren mal in einer Radioandacht gehört habe, wie ein Afrikaner sagte: wir brauchen euer Brot, um leben zu können. Und wir brauchen Gottes Wort, um leben zu wollen. Und genau das ist es. Beides. Und beides möchten wir gerne Menschen zukommen lassen. Jesus war uns auch hier ein Beispiel im Opfer, in dem, wie er sich gab. Er hat nicht nur geredet davon, sondern er hat gehandelt. Und diese Handlung gilt bis heute. Und noch ein letztes. Was motiviert Jesus zu einem solchen Handeln? Was motiviert dich und mich, Ähnliches zu tun? Und wir sehen das in den Versen 36 bis 38. Die Motivation Jesu, er sah das Volk. Als er das Volk sah, Jesus hatte sehende Augen. Er hat im Grunde nicht nur das Äußere gesehen. Jesus sieht das Herz an. Das ist ihm wesentlich. Als Jesus zu seiner Zeit das Volk gesehen hat, war äußerlich alles in Ordnung. Ist keine Frage. Aber Jesus zitiert ein Wort aus Jesaja 53, 800 Jahre vor Jesus. Ein jeder sah auf seinen Weg. Ein uraltes Wort. Ein hochmodernes Wort. Ein jeder sah auf seinen Weg. Ich muss für mich sorgen. Ich muss gucken, wie ich klarkomme. Ich muss. Was geht mich der andere an? Das ist einfach geblieben. Bis in unsere heutige Zeit. Es ist nicht ein uraltes Bild, es ist ein hochmodernes Bild, das Jesus uns zeigt hier. Saint-Exupéry sagt es in seinem Der kleine Prinz: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt den Augen verloren. Ihr Lieben, sehen wir ein Stück mit dem Herzen? Oder sehen wir nur, was vor Augen ist? Ich erinnere mich, es ist viele Jahre zurück. Meine Frau und ich gehen in unsere Gemeinde und ein Bruder steht da zur Begrüßung und sagt zu meiner Frau: Wie geht's dir? Ich sehe, es geht dir nicht gut. Da habe ich gestaunt, was er gesehen hat, was damals in meiner Frau vorging. Ihr Lieben, haben wir diesen Blick mit dem Herzen für den anderen? In 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. An dieser Stelle ist auch zu übersetzen: Gott sieht mit dem Herzen. Dieser Blick, ich muss euch sagen, ich wünschte mir den viel mehr, um es Menschen deutlich machen zu können: Ich sehe wirklich nicht nur mit den Augen und das Äußere, sondern ich darf ein bisschen hineinblicken und dir von daher helfen, dich begleiten, wie auch immer. Also, das Erste, Jesus hatte sehende Augen, das war eine Motivation für ihn, hinauszugehen in diese Welt. Aber es ist eine zweite Motivation. Und als er das Volk sah, jammerte ihn. Was Jesus hat, er hat mitleidende Herzen. Er hat nicht ein mitleidiges Herz. Ach ja, tu's mir leid, kriegst 20 Euro von mir, mach's gut. Oder Jakobus geht noch weiter und sagt: Also ich wünsche dir, dass du wieder Wärme hast, dass dir es besser geht. Nein, Jesus leidet mit. Er leidet förmlich an den Gebrechen des anderen. Oder anders gesagt, er identifiziert sich mit deinen Wunden, mit deiner seelischen Verarmung. Er interessiert sich für dich. Das ist Motivation. Und wenn dir Menschen so wesentlich sind, dann glaube ich, wirst du manche Hürden problemlos überspringen. Und das Dritte, was Jesus sagt: Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Er hat also nicht nur sehende Augen, er hat nicht nur mitleidende Herzen, er hat auch betende Hände. Ist uns bewusst als Christen, was unser Gebet ausrichten kann? wenn wir es in Liebe und Übereinstimmung mit unserem Herz, mit unserem Herrn sagen und ihn mit teilnehmen lassen. Übrigens, wenn Jesus mitleidende Herzen hat, dann wird da auch zu übersetzen, seine Eingeweide drehen sich in seinem Leibe herum. So tief ist unser Herr berührt von deinem und meinem Geschehen. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Er leidet mit uns. Deine Leiden sind seine Leiden. Und darum dürfen wir auch im Gebet für andere einstehen, im Gebet für sie da sein, im Gebet den Herrn bitten, dass er Situationen und Menschen verändert. Ihr Lieben, ist uns die Macht des Gebetes bewusst? Ich lade euch ein, seid in dieser Weise motivierte Menschen. Seid in dieser Weise auch Leute, die diesen Grundsatz unseres Herrn vertreten. Ich möchte mit uns beten zum Abschluss und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein vorbildliches Zeugnis. Du verlangst ja nichts von uns, was du nicht selbst gegeben hast. Und wir merken, mit welch einem Segen du für unzählige Menschen wirklich ein Segen warst. Und so beten wir, Herr, dass auch wir für dich unterwegs sein dürfen, dass Menschen Heil und Frieden und Vergebung in dir finden. Danke für dein ewig gültiges Wort. Es wird sich nicht verändern und nichts wird sich ändern. Dein Wort bleibt in Ewigkeit. Wir preisen dich darüber und danken, dass wir alles an dir sehen dürfen. Ehre sei dir. Amen. Wir nehmen wieder Platz.